Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Rückfall in die selbstverschuldete Unmündigkeit von Kant über Scruton zur betrüblichen Gegenwart. Ein Vortrag von Siegfried Franke, aufgezeichnet am 24. April 2024 in der Bibliothek des Konservatismus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag mit Herrn Professor Siegfried Franke zum Thema Rückfall in die selbstverschuldete Unmündigkeit von Kant über Scruton zur betrüblichen Gegenwart. Am vergangenen Montag jährte sich der Geburtstag des Königsberger Philosophen Immanuel Kant zum 300. Male. In Presse, Funk und Fernsehen wurde aus diesem Anlass über Leben, Werk und Wirken Kants erinnert. Besonders populär geworden ist seine Definition der Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unser heutiger Referent erinnert ebenfalls an Kant, indem er unsere Aufmerksamkeit auf dessen Spätschrift zum ewigen Frieden von 1795 und 96 richtet. Kant erklärt den Frieden darin zur Sache der Politik, die eigene Interessen der kosmopolitischen Idee eines allgemeingültigen Rechtssystems unterzuordnen habe. Die Charta der Vereinten Nationen wurde wesentlich von dieser Schrift beeinflusst. Grund genug, sich anlässlich dieses Jubiläums auch einmal aus konservativer Perspektive mit Kant und seiner Philosophie auseinanderzusetzen. Unser Referent, Herr Professor Siegfried Franke, lehrte an der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht in Hamburg, an der Universität Stuttgart sowie an der Andrassy-Universität Budapest. Seit 2018 ist er Gastprofessor an der Andrassy-Universität Budapest, wo er bis zum heutigen Tage lehrt. Lieber Professor Franke, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind und heiße Sie herzlich willkommen.
Ja, funktioniert. Na ja, ein Schlückchen ist mach gut klar. Vorweg, danke. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Als sozusagen gezwungener Wahlschwabe darf ich Ihnen auch ein Grüß Gott zurufen. Und weil, Sie haben es ja gehört, ich doch mit Ungarn etwas zu tun habe, darf ich Ihnen auch ein Jo Estet Kivanok zurufen. Und herzlichen Dank, Herr Dr. Fenske, für die Einladung. Fast wäre es ja eine Punktlandung geworden, aber die terminlichen Zwänge des Terminkalenders der Bibliothek hier haben es nicht ganz möglich gemacht, das deckungsgleich zu machen. Nun wäre heute Kant 300 Jahre alt und 2 Tage geworden. Aber ich glaube, diese 2 Tage können wir getrost verkraften. Was nun Kant anlangt, nicht nur jetzt in diesen Tagen, vor ein paar Wochen, auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen, sondern eigentlich schon seit 2, 3 Jahren liest man immer wieder mehr oder weniger luzide Beiträge zu Kant. Und ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen da was Neues erzählen kann. Letzte Woche steht ja umfangreich was über Kant in der Neuen Freiheit. Was man so liest, ist zum Teil populär, zum Teil aber von hoher Luzidität. Ich erinnere da an das in Buchform vorgelegte Gespräch zwischen dem Philosophen Omri Böhm, der ist Israeli und lehrt Philosophie in Amerika, und Daniel Kehlmann. Die haben ein Gespräch geführt über Kant, das ist in Buchform vorgelegt worden, um es noch bei der Leipziger Messe zu präsentieren, von dem also selbst gelehrte Philosophen meinen, das sei doch arg hoch. Und Kalinikow, ein russischer Philosophieprofessor und Kant-Kenner, hatte schon zum 200. Todestag vor 20 Jahren gesagt, Er beschäftigt sich seit 40 Jahren mit Kant, aber er hätte ihn erst seit 10 Jahren verstanden. Und wer bin ich, wenn ich mich also mit Kant, mit Kalinikow da messen sollte? Vielleicht darf ich noch ein paar Worte vorher zu mir sagen. Also ich bin in grauer Vorzeit, 60 Kilometer südlich von Breslau geboren. Noch im zarten Kindesalter kam ich dann in einen Viehwaggon ab Richtung Westen. Das war nun wirklich eine Deportation. Nicht das, was uns Korrektiv und andere weismachen wollen. Gelandet bin ich in Bielefeld, der Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Dort bin ich dann natürlich groß geworden, zur Schule gegangen, habe vor dem Studium etwas Ehrbares gelernt, nämlich Groß- und Außenhandelskaufmann, habe dann in Freiburg Politik, Wirtschaft, Jura und mich auch ein wenig in Russisch versucht. Promoviert und habilitiert habe ich in Dortmund. Die erste Station war dann Hamburg, wie Sie gesagt haben. Dann kam Stuttgart und dann noch Budapest. Ja, an der Universität Stuttgart wurde ich halt emeritiert. Und dann sah mein Lebensweg eigentlich ganz klar aus. Ich würde morgens gegen 11 Uhr aufstehen, mich im Schlafanzug vor den Fernsehapparat hocken, eine Flasche Bier aufmachen und dabei überlegen, ob es überhaupt Sinn hat, sich vor dem Mittagsschläfchen noch anzuziehen. Und vor diesem Schicksal hat mich der Deutsche Akademische Austauschdienst bewahrt. Ich bekam nämlich ein Angebot, an der Ondrasi-Universität in Budapest den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik zu übernehmen. Das hatte ich dann bis 2018 inne. Und seit der Zeit, Ungarn hat mich da nicht losgelassen und die Uni, bin ich Gastprofessor da und betreue noch Doktorarbeiten und Masterthesen. Soweit ganz kurz zu mir, aber nun zu Kant. Sie wissen, dass Kant als viertes von 8 Kindern eines Sattlermeisters in Königsberg geboren ist. Nicht alle haben überlebt. Und seine Mutter war eine einfache Frau, ohne große formale Bildung, aber sie hatte das, was man Herzensbildung nennt. Und sie hat wohl auch das Talent des kleinen Immanuel erkannt und dafür gesorgt, dass er auf eine höhere Schule gehen konnte und dass er mit 16 dann schon studieren konnte. Er war schon im Studium von großer Wissbegierde, hat Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften, aber natürlich auch Theologie studiert. Und er hat 1755 schon promoviert und im selben Jahr auch habilitiert, das heißt die weniger Legende erworben. Aber es dauerte noch eine ganze Weile, bis er die von ihm mit großem Ehrgeiz angestrebte Professur für Metaphysik und Logik bekommen hat. Er hatte vorher noch ein Angebot bekommen in Königsberg auf einen Lehrstuhl für Dichtkunst. Das hat er abgelehnt, wie er auch spätere Rufe nach Jena Halle abgelehnt hat. Er blieb also Königsberg, wie Sie wissen, treu. Was seine Vorlesung anlangt, die hat er mit großer Sorgfalt vorbereitet, wobei er, als er noch nicht Professor war, natürlich auch kein Gehalt bekam. Er musste von den Hörergeldern leben, von Hausunterricht und er war auch, wie gesagt, ein guter Logiker und Mathematiker und hat mit Kartenspielen viel Geld gewonnen und auch mit Billardspielen. Also so weltfremd, wie man manchmal denkt, war er gar nicht. Nochmal zurück, 1755, halt die weniger Legende erworben, aber es dauerte dann noch 15 Jahre bis 1770, da war er schon 46 Jahre alt, als er endlich die ersehnte Professur bekommen hat. Was seine Vorlesung anlangt, neben der Breite, die ich eben geschildert habe, hat er auch Geographie gelehrt. Und auf ihn geht übrigens zurück, dass die Geographie und die physikalische Geographie, physische Geographie überhaupt erst als akademisches Lehrfach eingeführt worden ist. Was seine Publikationen anlangt, in der Zeit zwischen seiner Habilitation und der Berufung hat er eine Unmenge geschrieben. Es gibt nichts, wozu er nichts geschrieben hat. Aber berühmt geworden ist er natürlich durch seine drei Kritiken, durch die Aufklärungsschrift und durch die Schrift zum ewigen Frieden. Und jetzt kommt etwas Merkwürdiges. Hat er früher vor der Professur viel geschrieben? So hat er seit der Professur, wie es schien, erstmal eine große Pause eingelegt. Seine Schrift zur reinen Kritik der reinen Vernunft, das erste dieser drei Kritiken, hat er fast elf Jahre gebraucht. Neben dem ausgefüllten Tag mit Muße, Spaziergängen und worauf er großen Wert gelegt hat, das tägliche Mittagessen mit Freunden, die ihn immer unterrichteten darüber, was in der Welt und in der näheren Umgebung stattgefunden hat. Und deshalb unterteilt man auch sein publizistisches Schaffen in die vorkritischen Schriften und in die kritischen Schriften zuzüglich der Aufklärung und dem ewigen Frieden. Ich komme dann gleich zu Anfang auf Kant und die Aufklärung. Die Aufklärung ist ja eine lange Zeit von breiter Entwicklung im Staats- und im Gesellschaftsverständnis. Es kommt zur Herausbildung erster rechtsstaatlicher Institutionen, zum Wahlrecht. Außerdem ist kennzeichnend die Trennung von Kirche und Staat und die rasante wirtschaftliche Entwicklung, basierend auf immer neuen Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Eine präzise Zeitangabe gibt es nicht. Man kann, je nachdem, wie man abgrenzt, vom 16. Jahrhundert bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts die Zeit der Aufklärung bezeichnen. Und sie bezog sich auf Europa und Nordamerika. Was Deutschland anlangt, so wird meist ein Zeitraum 1700, 1720 bis 1800 genannt. Und das ist exakt die Zeitdauer auch des Lebens von Kant. Nun, meine Damen und Herren, Aufklärung. Was ist Aufklärung? Da mache ich mir mal einen schlanken Fuß. Ich verlese einfach den ersten Absatz aus seiner diesbezüglichen Schrift. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und dann kommt dieser entscheidende Satz, sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist der Wahlspruch der Aufklärung. Soweit Kant. Und dann fährt er noch weiter fort, dass Faulheit und Feigheit die Ursachen für die Unmündigkeit sind. Wörtlich, es ist so bequem, unmündig zu sein. Das klingt ja schon, wenn man sich die Lebensumstände der Leute damals lange Arbeitszeiten, wenig Selbstbestimmung, zum Teil noch leibeigen, dann ist der Vorwurf Feigheit und Faulheit doch ein bisschen sehr harsch, würde ich sagen. Aber Kant nimmt das auch gleich wieder etwas zurück, indem er nämlich sagt, dass es in der Tat nicht leicht ist, sich aus der Unmündigkeit herauszuarbeiten. Aber es fällt einem Publikum leichter, weil in einem Publikum immer auch Leute sind. Heute werden wir wohl angemessener statt Publikum einen Ausdruck, den Kant gebraucht, Gesellschaft sagen, die das Joch der Unmündigkeit abwerfen, den Geist der vernünftigen Schätzung des eigenen Wertes und des Berufs jedes Menschen selbst zu denken, dann um sich weiter verbreiten werden. Also in einer Gesellschaft gibt es immer Leute, die sich unmündig machen, die sich mündig machen, den Status der Unmündigkeit verlassen und die bilden dann als Vorbild sozusagen die Basis, dass sich Aufklärung weiter in der Gesellschaft verbreiten kann. Und entscheidend dafür ist die Freiheit. Und das ist möglich, Freiheit zu erlangen, so deute ich jedenfalls Kant, wenn die Freiheit als Leitbild institutionell, das heißt verfassungsrechtlich verankert ist. Für konstitutionelle Monarchien bedeutet das, dass der Fürst ein solches Leitbild verankern und vorleben muss. Und zwar in erster Linie in Bezug auf die Religion und auf die selbstgestellte Frage, ob wir in einem aufgeklärten Zeitalter leben, antwortet er nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Und in dem Sinne verstand er dann Friedrich den Großen als jemanden, der das Zeitalter der Aufklärung oder das Jahrhundert der Aufklärung geprägt hat. Dieses Verständnis von Aufklärung ist sozusagen in der Substanz schon in seinen drei Kritiken enthalten. Und in diesen drei Kritiken geht es ja schlicht um die Frage, was kann die Vernunft, was kann der Verstand erfassen? Im Alltagsverständnis brauchen wir ja Verstand und Vernunft als Synonyme. Kant hat das sehr genau unterschieden. Vernunft ist nämlich die Fähigkeit des menschlichen Denkens, Erkenntnisse ohne Rückgriff auf empirische Erfahrungen zu gewinnen. Und in dem Zusammenhang taucht dann immer das Wort der Philosophen a priori auf. Das heißt nichts anderes als ohne empirische Erfahrung von vornherein. Kommt die praktische Vernunft, also seine zweite Kritik, ins Spiel, dann ist das Vermögen, Begriffe zu prägen und als drittes dann, um dieses beides zusammenzufügen, reine Vernunft und praktische Vernunft, dann kommt der Verstand in Form der Urteilskraft. Das ist sein drittes großes Buch, die Kritik der Urteilskraft. Und aus diesen Kritiken leitet er dann ab, dass daraus Pflichten erwachsen, die vernünftig sind, die also nicht nicht im Widerspruch zueinander stehen. Und als Basis für die Pflichten, die sich aus den Kritiken ergeben, kommt dann die Handlungsmaxime, die Sie alle kennen, wonach man so handeln soll, dass die Maxime des Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Da habe ich dieser Tage von einem Kollegen ein ganz simples Beispiel gehört, das ich Ihnen vortragen will. Und als ich heute die Berliner Morgenpost, heißt sie, glaube ich, gelesen habe, kam es mir vor, als wenn dieses Beispiel da eigentlich wieder vorkommt. Nehmen wir an, das ist wirklich ein sehr einfaches Beispiel, dass ich der Meinung bin, ich kann all meinen Unrat hinter mich schmeißen und auf die Straße werfen. Kann ich wirklich wollen, dass das ein allgemeines Prinzip wird? Die Vernunft wird mir sagen, natürlich nicht. Denn dann kommt nämlich der Tag, wo ich selber nicht mehr in meine Wohnung kann, weil alles voll von Unrat ist. Und just dieses Beispiel lese ich heute in der Morgenpost, dass Berlin zunehmend vermüllt wird mit Unrat, Graffiti und was Sie sich sonst so alles denken können. Das ist mit diesem hehren Satz des kategorischen Imperativs eigentlich gemeint. Also Dinge, die ich vielleicht gerne tun wollte, kann man die verallgemeinern? Wenn die Antwort Nein lautet, dann muss man es auch lassen. Also rein persönliche Motive, ach, es ist doch so bequem, alles wegzuschmeißen, das alles muss man außen vor lassen. Eine weitere Frage, die die Kant-Leser immer wieder umgetrieben hat, glaubte Kant eigentlich an Gott? Ich versuche mal eine Antwort. Und die Bewertung überlasse ich Ihnen. Kant sagt nämlich, Gott ist kein Ding, das unabhängig von unserem Denken existiert, sondern eine Idee. Und dann wörtlich, es ist aber in der moralisch-praktischen Vernunft ein Prinzip der Pflicht. Da sind wir wieder beim kategorischen Imperativ. Das ist, diesem Prinzip zufolge können alle Menschen Pflichten, die aus der Vernunft sich ergeben, habe ich eingefügt, zugleich als göttliche Gebote ausgesagt werden. Wenn auch Gott bloß als Gedankending in der Philosophie angesehen werden soll, so ist es doch notwendig, dieses und alle ihm beigelegten Prädikate der reinen Vernunft aufzustellen, die analytisch aus dieser Idee hervorgehen. Das ist das, was Kant zum Gottesbegriff gesagt hat. Und dann überlegen Sie mal, glaubte er nun oder glaubte er nicht? Ethik und Moral spielt ja auch bei Kant eine große Rolle. Und manchmal scheint es mir, als wenn so im Alltagsgebrauch, wenn wir von Ethik und Moral sprechen, nicht so ganz klar ist, was ist denn eigentlich gemeint. Ich versuche mal eine einfache Antwort, übrigens zwischendurch, eine hämische Seitenbemerkung. Wir haben ja zahlreiche Ethikräte, die Bundesregierung beraten sollen, die wissen das auch nicht, habe ich manchmal den Eindruck. Ethik ist der Versuch, eine Reihe von Werten aufzustellen, die widerspruchsfrei sind. Und Moral ist die praktische Anwendung dann. Und auf der ethischen Ebene sagt Kant, dass Lügen verboten ist. Das Lügenverbot. Das liegt ja auch nahe. Aber er geht so weit, übrigens auch Omri Böhm, dass auf dieser Ebene dann auch Notlügen verboten sind. Und ich meine, da begeht Kant einen Fehler, denn es gibt ja nicht nur den Wert aus Gründen der Transparenz, der Ehrlichkeit, man soll nicht lügen. es gibt ja auch das Verbot auf der ethischen Ebene, du sollst nicht töten. Und wenn man aber mit einer Notlüge ein Menschenleben retten kann und dann sagt, ich lüge nicht, ich sage, ja, der hat sich bei mir versteckt, dann begehe ich ja zumindest indirekt auch ein Tötungsdelikt. Aber Sie sehen daraus, wie schwierig das ist, ethische Systeme aufzustellen, die widerspruchsfrei sind. Und die Moral ist die praktische Anwendung. Auch das vielleicht mal runtergebrochen auf ein Beispiel. Jemand, der ernsthaft erkrankt ist und beim Arzt ist, um die Diagnose abzuholen, wird er häufig mal sagen, Herr Doktor, sagen Sie mir die Wahrheit. Naja, wie bringe ich die Wahrheit rüber? Sage ich ihm, naja, also bei Lichte besehen, 2-3 Monate, dann verrecken Sie. Das ist die Wahrheit. Aber man kann es vielleicht auch anders sagen. Also es sieht düster aus. Machen Sie sich nicht viel Gedanken. Kümmern Sie sich noch um Ihre Familie. Und wir werden alles tun, was möglich ist. So kann man es auch machen. Das ist Moral. Naja, nun will ich aber von der Moral übergehen zum ewigen Frieden. Eine Altersschrift von ihm, 1795 und 96 aufgelegt, war der ewige Frieden. Und er nannte das einen philosophischen Entwurf. Dazu mag ihn bewogen haben, dass er zwar als Gegner von Gewalttätigkeiten, als Gegner des Widerstandsrechts natürlich mitbekommen hat, die Schlesischen Kriege, andere Scharmützel. Und vielleicht hat er auch geahnt, dass das noch sehr viel weitergehen könnte. Deshalb hat er sich halt Gedanken gemacht zum ewigen Frieden. Und diese Schrift besteht aus 2 großen Teilen. Im ersten Teil stellt er 6 sogenannte Präliminarartikel auf, im zweiten Teil 3 Defensivartikel und dann gibt es noch ein paar Zusätze und Erweiterungen. Ich skizziere mal einige dieser Thesen von ihm und kommentiere die gleich an aktuellen Problemen. Also in der ersten These fordert Kant, dass es keinen Friedensschluss geben darf, der geheime Vorbehalte zu einem künftigen Krieg enthält. Ich messe das mal am Memorandum vom 5. am Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994 und komme zum Ergebnis, dass Russland einen solchen geheimen Vorbehalt hegte. In dem genannten Abkommen garantierten ja die Großmächte USA, Großbritannien und Russland die territoriale Unabhängigkeit und Freiheit der Ukraine, wenn sie ihre Atomwaffen abgeben. Nun weiß ich nicht, vermute auch nicht, dass Bill Clinton, John Major und Boris Jelzin, die den Vertrag unterschrieben haben, dass die da Vorbehalte hegten. Aber man hätte mindestens auf westlicher Seite wissen können aus der Geschichte Russlands, dass geheime Vorbehalte früher oder später wieder aufkeimen werden. In der dritten Kernthese verlangt er, dass im Laufe der Zeit stehende Heere aufgelöst werden sollen. Nun ja, ich denke, die verschiedenen Bemühungen und Abkommen, den Bestand an Atomwaffen einzuschränken und ihre Weitergabe zu verhindern, stehen sicher im Geiste dieses Grundsatzes, auch wenn diese Bemühungen seit einiger Zeit in Stocken geraten sind, siehe Nordkorea, siehe Iran und auch Russland hat sich ja zum Teil von den geschlossenen Abkommen wieder zurückgezogen. Und in einer weiteren These meint Kant, dass die Aufnahme von Staatsschulden zur Finanzierung äußerer Staatshändel verboten gehören. Unwillkürlich denkt man da natürlich an das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das Olaf Scholz vor 2 Jahren versprochen hat. Sondervermögen heißt nichts anderes als Schulden, wie Sie wissen. und von diesem Sondervermögen hat, wie ich gelesen habe, unser Verteidigungsminister Boris Pistorius auch schon einen Großteil verbraten. Und eine weitere These lautet, dass kein Staat sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen soll. Das führt uns natürlich zu dem Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Denn kein Staat, so Kant weiter, soll sich solche Mittel erlauben, die eine spätere Friedenslösung unmöglich machen. Und dazu gehören sicher Kriegsverbrechen gröbsten Ausmaßes. Ich muss allerdings sagen, dass ich es nicht für klug halte, dass der Internationale Gerichtshof einen internationalen Haftbefehl gegen Wladimir Putin ausgestellt hat. Denn das ist nun mal Realpolitik. Es mag einen gruseln, aber es ist Realpolitik. Mit wem wollen Sie denn einen Friedensvertrag, einen Kriegsschluss verhandeln, wenn nicht mit ihm? Also das ist nicht vernünftig. Im zweiten Teil seiner Ausführung zum ewigen Frieden hat er dann die Grundsätze eines Völkerbundes entworfen. Und im Kern läuft der darauf hinaus, dass sich solche Staaten einem Völkerbund anschließen können, um Kriege zu verhindern und Spannungen abzubauen, die republikanisch sind. Und diesen Gedanken hat ja dann auch der Völkerbund gleichen Namens nach dem Ersten Weltkrieg aufgenommen. Dass er nicht funktioniert hat und eigentlich schon Mitte der 20er Jahre funktionsunfähig war, auch wenn er erst 1946 aufgelöst wurde, das liegt halt daran, dass eben nicht nur republikanische Staaten, einschließlich konstitutioneller Monarchien, daran beteiligt waren. Und wenn man das jetzt weiter ausdehnt auf die UNO, die ja im Grunde die gleichen Gedanken weiterverfolgt, dann kann man neben vielem Guten, was die UNO bewirkt hat, aber auch viel Sand im Getriebe beobachten. Das liegt halt daran, dass unterschiedlichste Staatsformen da versammelt sind. Denken Sie nur daran, die UNO hat eine Menschenrechtscharta, es gibt einen Menschenrechtsrat, Vorsitz und Mitglied unter anderem Länder wie China und Saudi-Arabien, die nun nicht gerade leuchtende Vorbilder für Menschenrechte sind. Insofern kann man auch nicht allzu viel von der UNO erwarten. Was allerdings betrüblich ist, darauf weist dann auch schon Scruton hin, was betrüblich ist, ist, dass die UNO immer weitere Kompetenzen, ähnlich übrigens wie die EU, an sich reißen will. Ganz besonders drastisch wird das ja bei der Weltgesundheitsbehörde. Da gibt es ja auch schon Abkommen, die auch Deutschland unterschrieben hat, wonach es dann allein Sache der WHO ist, eine künftige Pandemie auszurufen und Maßnahmen autoritär vorzuschreiben. Und ein letztes Beispiel, wo die UNO unterwegs ist, auch mit Unterschrift aus Deutschland schon von der EU, der Migrationspakt. Also sich niederzulassen, wo man möchte, ist ein Menschenrecht. Das geht doch so weit, dass dann die Folgen von nationalen Jurisdiktionen getragen werden müssen, während auf hoher Ebene solche Entscheidungen getroffen werden. Soweit also zu Kant und dann die betrübliche Gegenwart. Die ist eigentlich ja allen schon bekannt. Ich will nur ein paar Punkte vortragen aus Deutschland, aber auch aus der EU. Ich fange mal damit an, dass wir seit geraumer Zeit beobachten können, dass die Gewaltenteilung unterlaufen wird. Dass es zu einer Art zwar unterschwellig, nicht so brutal und offen wie in der DDR, wie in der im Nationalsozialismus, aber eben doch. Sie wissen das besser als ich, Herr Vosgerau, ein schlagendes Beispiel für mich ist da die Berufung von Stefan Habart als Richter am Bundesverfassungsgericht mit dem Segen und mit dem heftigen Druck von Frau Merkel. Inzwischen ist er ja auch schon Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Stefan Habart war Vizefraktionschef der CDU-CSU über viele Jahre im Bundestag. Da ist ja die Nähe zur Exekutive und zur Legislative ganz stark gegeben. Er muss also gewusst haben, welche entscheidenden Gesetze denn eigentlich unter seiner Mitwirkung, unter Mitwirkung der CDU-CSU, ergangen sind. Und so ein Mann kann ja nicht von heute auf morgen in die Judikative wechseln, ins Bundesverfassungsgericht. Und er scheint da auch bestimmten Nachholbedarf im öffentlichen Recht zu haben. Er kennt nicht mal, wir haben schon mal darüber diskutiert, er kennt nicht mal das Institut der Befangenheit. Als es nämlich kurz nach seiner Berufung zum Präsidenten, dann gleichzeitig Vorsitzender des ersten Senats, zu Klagen gegen die bundesweite Mietpreisbremse kam. Sie wissen, wie das funktioniert, wenn man eine Verfassungsklage einreicht. Dann gibt es erst einen Dreierausschuss, der prüft, ob die Klage überhaupt Aussicht aufs Erfolg hat. Die kann ohne Begründung abgelehnt werden. Und in diesem Dreierausschuss, in diesem Falle, war Susanne Bär, der haben wir das dritte Geschlecht zu verdanken, denken Sie an die Stellenausschreibung, MWD, Ott, dazu kann ich nicht viel sagen, und eben Stefan Habart. Und da hätte er sich doch wenigstens für befangen erklären müssen. Also mir fehlen da einfach die Worte. Dann zum Klimaschutzurteil. Das ist auch vom ersten Senat gefällt worden. Jeder Senat, das wissen Sie, hat 8 Richter. Und man kann nicht erwarten, dass jeder Richter jeden Bereich des öffentlichen Rechts wie aus dem FF beherrscht. Deshalb gibt es für Sachgebiete immer einen sogenannten Berichterstatter. Und in diesem Falle das Klimaschutzurteil war die Berichterstatterin Gabriele Britz. In dem Urteil, das Urteil hat ja sinngemäß, oder der Beschluss genauer gesagt, hat ja folgenden Gedankengang. Wir haben unterschrieben, Pariser Abkommen, bestimmte Klimaziele zu erreichen, um dann 2050 Neutralität zu erreichen. Wir sind nicht auf gutem Wege. Und wenn wir nicht jetzt besonders viel tun, dann muss die Generation ab 2030 besonders stark bluten. Und das würde deren Grundrechte beeinschränken. Deshalb muss man uns jetzt mehr aufbürden. Das ist in sehr verzweifelter Kürze der Inhalt dieses Beschlusses. Was nun interessant ist, Frau Britz ist verheiratet. Das ist ja an sich nicht verwerflich, mit einem Grünen, mit einem führenden Grünen aus Frankfurt. Und in der Begründung des Klimaschutzurteils sind Sätze aus dem Programm der Grünen Frankfurt wortwörtlich abgeschrieben. Das muss man sich mal überlegen. Und jetzt überlege ich mir, haben die Kollegen im Senat das nicht gemerkt? Oder war es Ihnen gerade egal? Wenn noch Zeit sein sollte, nachher sage ich gerne noch was zu Frau Britz. Dann ein zweiter Punkt, der daneben läuft bei uns, ist die Unabhängigkeit der Justiz, die insofern nicht gegeben ist, weil die Staatsanwaltschaften in Deutschland weisungsabhängig sind. Das muss man sich jetzt allerdings nicht so vorstellen, wenn es also jetzt in der letzten Zeit immer vermehrt zu dubiosen Hausdurchsuchungen gekommen ist, weil jemand der Meinung war, Habeck könne vielleicht nicht bis 3 zählen. Da rückt bei ihm morgens um 6 die Staatsanwaltschaft ein und durchsucht. Also es waren noch Zeiten, als man Lothar Späth wegen Bestechlichkeit anklagen konnte. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ja, man scheut sich ja nicht einmal mehr vor Richtern, die eigentlich unabhängig sind, Hausdurchsuchungen vorzunehmen. Nochmal, man muss sich das nicht so vorstellen, dass ein Justizminister jetzt hingeht und an die Staatsanwaltschaft X einen schriftlichen Befehl gibt, mach das oder jenes. Das natürlich nicht, aber die Staatsanwaltschaft weiß natürlich, Äußerungen und sonstige Handzeichen zu deuten, wie sie vorzugehen hat. Dann gibt es Institutsgarantien im Grundrecht, die auch mehr und mehr unter die Räder geraten. Das ist die Freiheit von Forschung und Lehre. Institutsgarantie, damit ist Folgendes gemeint. Bleiben wir bei der Forschung und Lehre. Die ist frei nach Artikel 5 Absatz 3. Aber um frei forschen zu können und frei lehren zu können, brauche ich natürlich eine materielle Basis. Ich brauche einen Lehrstuhl, ich brauche eine Forschungseinrichtung, ich brauche finanzielle Mittel. Und wenn die zusammengestrichen werden, dann nützt mir die Freiheit von Forschung und Lehre auch nichts. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass ein Kollege an der Universität Halle seinen Studenten untersagt hat, die Genderei in Hausarbeiten und Klausuren. Da hat sich dann sein Institutsdirektor stark gemacht und wollte ihm die Lehre verbieten. Und er hat dann eingesehen, dass das nicht geht, aus rechtlichen Gründen. Aber er hat ihm einen süffisanten Brief geschrieben: Naja, lieber Herr Kollege, es tut mir ja leid, dass ich Ihnen die Lehre nicht verbieten kann. Aber ich kann Ihnen Mittel entziehen, sodass Sie keine Freude mehr an der Lehre haben werden. Also hämischer geht's nicht. Eine weitere Institutsgarantie ist die Ehe und Familie. Und was Buschmann und die Ampel da anstreben mit der Ausweitung des Familienbegriffs, das ist also doch schon einigermaßen betrüblich. Mal sehen, ob ich das zuständige Zitat da gerade finde. Sonst trage ich es Ihnen noch nach. Aber sinngemäß hat Rufus, ein römischer Philosoph, schon im ersten Jahrhundert nach Christus gesagt, also wer die Ehe zerstört, zerstört auch das Heim, zerstört die Familie und damit auch den Staat. Und wenn ich so sehe, was die Ampel mit dem Selbstbestimmungsgesetz und dem erweiterten Familienbegriff vorhat, dann habe ich doch den Eindruck, da läuft ganz gewaltig etwas schief. Dass etwas schief läuft, kann man auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen. Aber das wissen Sie alle, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit unseren Zwangsabgaben so treibt. Ich will das jetzt aus Zeitgründen nicht weiter vertiefen. Die EU ist auch auf schiefem Wege. Sie hat nach wie vor Identitäts- und Legitimationsprobleme. Und das hat ja auch Martin Schulz bewogen, 2013 mal zu sagen, wenn die EU einen Aufnahmeantrag an sich selbst stellen würde, den müsste sie ablehnen. Trotzdem ist derselbe Schulz wenig später hergegangen und hat gemeint, bis 2025, also ein Jahr haben wir noch, müssten wir die Vereinigten Staaten von Europa schaffen. Ohne dass aber diese Legitimationsprobleme beseitigt sind. Wenn ich das noch schnell einflechten darf, weil ich es gerade erst gelesen habe, die EU-Kommission unter von der Leyen hat den Mario Draghi, Sie wissen schon, das ist der mit dem Whatever It Takes, beauftragt, eine Expertise vorzulegen, zusammen mit dem letzten italienischen Ministerpräsidenten, wie man die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union steigern könnte. Da ist einmal von Hunderten von Milliarden von Euros die Rede, die aufgebracht werden müssen. Und zum anderen, man müsse bis 2030 doch einen europäischen Einheitsstaat schaffen. Also da wird es mir gruselig, wenn ich das höre. Der Green Deal und die grüne Geldpolitik. Da ist mir auch einiges aufgefallen. Mitarbeiter und Angestellte der EU sollen sich in Acht nehmen. Ich zitiere mal Frank Eldersen, der ist Niederländer und Mitglied des Direktoriums der EZB, dass er in seinem Stab keine Mitarbeiter haben will, die es wagen, Kritik an der grünen Geldpolitik zu üben. Dass man auch innerhalb einer Institution um den richtigen Weg ringen kann, scheint ihm wohl fremd zu sein. Wörtlich meinte er nämlich, Neueinstellungen müssen umprogrammiert werden und bereits bei der EZB Beschäftigte sollten umgeschult werden. Menschen umprogrammieren, was ist das denn für ein Menschenbild, das ein führendes Mitglied der EU oder der EZB sagt? Und natürlich stellt sich Lagarde hinter ihn. Dass die EU sich zum Bürokratiemonster entwickelt hat, das ist, glaube ich, inzwischen auch eine Binsenweisheit. Also mich, denken Sie an das Lieferkettengesetz, das also in europäischer Version nochmal verschärft ist. Und mich schaudert es auch, wenn ich lese, welchen hohen Verwaltungskram Landwirte erledigen müssen, bevor sie überhaupt eine Schaufel in die Hand nehmen. Und sie werden aus der Luft überwacht auf jeden Quadratmeter, was sie da anbauen und ob sie das Richtige anbauen. Es ist auch kein Geheimnis, dass die EU auf allen Ebenen mit ihrer Politik eigentlich darauf aus ist, den Begriff der Nationalstaaten zu eliminieren. Das merkt man an ihrer Migrationspolitik, weil sie wohl glaubt, dass sie mit Staatsgebilden, die keinen inneren nationalen Kern mehr haben, leichter wird umgehen können. Und zum Schluss noch, das betrifft die EU, aber eben auch die UNO und die Weltgesundheitsbehörde. Da werden Urteile gefällt, zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, jetzt kürzlich, dass ein paar ältere Damen in der Schweiz sich beklagt haben, die Regierung täte nicht genug gegen den Klimawandel und deshalb würden sie also Schaden leiden. Dem hat der EGMR zugestimmt. Aber wie Scruton sagt, die Last daraus von solchen Entscheidungen auf höherer Ebene tragen dann immer die nationalen Einheiten. Tja, verzeihen Sie, dass ich jetzt eine Anleihe mache bei Lenin. Nach all dem, was ich Ihnen jetzt in geballter Kürze vorgetragen habe, was tun, Stordialat? Nun bin ich kein geborener Pessimist und Schwarzseher, aber die Lage ist in der Tat betrüblich. Wo man auch hinguckt, da steht ein riesiger Elefant im Raum. Nicht nur einer, viele. Und das Schlimme ist, manche sehen ihn nicht, weil sie ihn in ihrer Wognis gar nicht sehen können. Und deshalb kommt mir auch immer wieder manchmal Spengler in den Kopf mit seinem Untergang des Abendlandes. Und ich glaube auch, dass der seinerzeit mal viel gescholtene Samuel Huntington mit seinem Kampf der Kulturen, Clash of Civilizations, durchaus recht hatte. Denn wie Scruton selber in einem Buch schreibt, er hat den Eindruck, also Scruton, dass der Westen es nach und nach aufgibt, sich zu verteidigen. Um es gleich vorwegzunehmen, Wir sind ja in diesem betrüblichen Zustand, wenn er sich auch in der letzten Zeit, beschleunigt hat. Aber er hat ja einen langen, langen Vorlauf. Und da denkt man natürlich an Rudi Dutschke 1968 und seinen Aufruf zum langen Marsch durch die Institutionen. Hat er nicht ersonnen, geht auf den italienischen Kommunisten Gramsci zurück, aber er hat es propagiert und dann auch seine Partei oder die ihm nahestehende Partei, die Grünen, dann auf diesen Weg gebracht, beharrlich, auch wenn es mal Rückschläge gibt, daran zu arbeiten, die Institutionen zu unterwandern. Und das ist ihm ja, ist ja den Grünen gelungen im Rundfunk, wie ich gesagt habe, in der Justiz. Und helfen Sie mir mit dem Namen, ein führender Grüner hier in Berlin hat auch vor ein paar Monaten mal gesagt, wir haben also hier in Berlin auf allen Ebenen Justiz, Rundfunk, Verwaltung gute Leute reingebracht und hoffen, dass das jetzt Früchte trägt. Wenn das so ist, dann kann ich nur den Schluss ziehen, was man machen kann. Spontanheilung wird es nicht geben. Also vor 14 Tagen hat auch in der Diskussion zum Vortrag von Herrn Wendt eine Dame gefragt, was man denn aus konservativer Sicht tun könnte. Ja, es gibt keine Allheilmittel, dass man morgens aufwacht und alles ist wieder, wie es eigentlich sein sollte, rechtsstaatlich. Das wird es nicht geben. Also wir müssen uns, glaube ich, an den Gedanken gewöhnen, als Konservative, als Liberalkonservative, dass wir auch einen ähnlich langen Marsch vor uns haben durch die Institutionen. Anders wird es nicht gehen, denke ich mal. Und dazu braucht man halt eine Gruppe Gleichgesinnter, eventuell eine Partei oder was auch immer. Wichtig ist mir auch ein Gedanke, den ich bei Scruton gefunden habe. Für einen Rechtsstaat ist es ganz wichtig, so schreibt er wörtlich, die Opposition zu schützen. Denn sonst werden die Regierungen machen, was sie wollen. Und ich glaube, diesen Satz kann man sich aus bekannten Gründen mehrfach durch den Kopf gehen lassen. In dem Zusammenhang kann man natürlich auch sich die Kandidaten, auch wenn die Zeit knapp ist, für die Europawahl mal vornehmen und fragen, welche Zielsetzung sie eigentlich haben, wenn sie dann Deutschland in der EU vertreten. Ja, die einzelnen Staaten als Republiken bleiben trotzdem, so Scruton, Nationalstaaten und sie müssen sich bewusst werden oder wieder bewusst werden, dass die nationale Souveränität eine Bürgerschaft als Voraussetzung bildet. Und weiter Scruton, ein wörtliches Zitat, das Bekenntnis zur Nation fußt auf einer gewissen Liebe zur Heimat. Es kommt also darauf an, Politikern Vertrauen zu schenken, die mit Deutschland noch etwas anfangen können. Um von einer Nation zu sprechen, ist es auch wichtig, den verengten Begriff des Volkes, gar des deutschen Volkes, der ja in jüngster Zeit vom Verfassungsgericht und anderen Institutionen, Verwaltungsgerichten sehr eigenartig definiert worden ist, wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Martin Wagner kann sicher davon berichten, wie schwer das ist. Ich erkläre das mal kurz, vielleicht ist das nicht allen bewusst. Es ist schon eine Weile her, da gab es einen Verbotsantrag gegen die NPD. Es wurde im Senat verhandelt, dem auch der ehemalige saarländische Ministerpräsident Müller angehörte. Und der war auch Berichterstatter. Der hat nun sinngemäß gesagt, naja, die NPD ist schon verfassungswidrig, aber es lohnt nicht, sie zu verbieten, weil sie viel zu klein ist. Das würde also nur, so kann man sie besser überwachen und im Griff behalten, als wenn sie in den Untergrund abtaucht. Und in diesem Urteil hat er zugleich darauf hingewirkt, dass es keinen ethnischen Volksbegriff mehr gibt. Das war natürlich nicht auf die NPD gemeint, sondern auf mögliche andere Parteien, die ins Visier des Verfassungsschutzes geraten können. Und dieser Begriff, dass irgendeine Partei, eine Gruppe oder wer auch immer einen ethnischen deutschen Volksbegriff verträte, das sei, so Verwaltungsgerichte, zuletzt ein Verwaltungsgericht in Stuttgart, als ein einstweiliger Antrag der AfD kam, die haben das alle angenommen. Und korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Ich glaube, dass das Verfassungsgericht, Müller und andere, die Verwaltungsgerichte vielleicht des Deutschen nicht so ganz mächtig sind und nicht lesen können. Das fängt ja schon von der Präambel an, das deutsche Volk. Und ganz besonders deutlich wird es, dass es sowas wie eine ethnische Substanz des Volkes geben muss, erhält sich aus Artikel 116. Da steht ja, Deutscher ist unbeschadet sonstiger Möglichkeiten, also zum Beispiel Einbürgerung, wer die deutsche Volkszugehörigkeit besitzt und im Gebiet der Bundesrepublik wieder Fuß gefasst hat. Also auf Deutsch war damit gemeint die Russlanddeutschen oder die Wolgadeutschen. In dem Augenblick, wo sie hier Fuß fassen, sind sie ohne Wenn und Aber deutsch. Also muss es eine deutsche Ethnizität geben. Und es ist mir auch nicht verständlich, warum denn Berlin nach wie vor deutsche Minderheiten im Ausland unterstützt, wenn es keinen deutschen Volksbegriff gäbe. Und aus alledem ziehe ich also zum Schluss ein Plädoyer für einen aufgeklärten Konservatismus. Und ein aufgeklärter Konservatismus hat für mich ein konservatives Verständnis, das religiöse Fundamente achtet, kulturelle Traditionen bewahrt und auf dieser Basis liberale und soziale Aspekte berücksichtigt. Ich danke Ihnen ganz herzlich.